Früher ist man als österreichischer Investor oder als deutscher Investor nach Polen mit offenen Armen gekommen und alle haben sich gefreut, dass jemand überhaupt nach Polen will.
Wir Deutsche brauchen das starke Polen.
Es gibt eine sehr gute Infrastruktur, es gibt ein sehr gut ausgebildetes Volk, das produktiv arbeiten kann. Die Wirtschaft ist so frei und von dem Mindset Polen sind sehr unternehmerisch und sehr freiheitsliebend.
Ist das ein Machtverlust für Staaten im Westen?
Ja, also ich glaube zum Teil schon.
Viele westeuropäische Volkswirtschaften kämpfen mit einem schwachen Wachstum. Polen dagegen legt kräftig zu, investiert Milliarden in Rüstung, Verteidigung und Infrastruktur und positioniert sich selbstbewusst als sicherheitspolitischer Frontstaat an der NATO-Ostflanke. Gleichzeitig ist das Land politisch tief gespalten. Eine proeuropäische Regierung unter Donald Tusk ringt mit einem rechtskonservativen Präsidenten um Justizreformen, Rechtsstaatlichkeit und die strategische Ausrichtung des Landes. Zwischen Brüssel und Warschau stellt sich die Frage, welche Rolle Polen künftig in Europa spielen wird. Verschiebt sich das Machtgefüge innerhalb der EU von West nach Ost? Wird Polen vom wirtschaftlichen Aufsteiger zum europäischen Big Player? Und was bedeutet das für Länder wie Deutschland oder Österreich, die eng mit Polen verflochten sind? Darüber sprechen wir heute mit der Ökonomin Monika Köppel-Turina, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts ECO Austria. Sie ist unter den 5 einflussreichsten Ökonomen und Ökonominnen Österreichs geratet worden. Herzlich willkommen, Monika.
Danke, danke für die Einladung.
Du bist in Warschau geboren, hast dort Wirtschaftswissenschaften studiert, lebst aber schon sehr, sehr lange in Österreich. Wenn du heute auf Polen blickst, ein EU-freundlicher Regierungschef, ein Präsident, der es nicht ist. Siehst du ein Land im Aufbruch, im Umbruch oder im Konflikt mit sich selbst?
In einer Pattsituation. Ich glaube, das zu verstehen, muss man ein bisschen vielleicht in die Verfassung Polens greifen. Polen hat eine ähnliche Verfassung wie Frankreich mit einer sehr starken Rolle des Präsidenten. Das ist kein klassisches parlamentarisches System. Und das erzeugt eben diese Kohabitationssituation, die wirklich mühsam sein kann in der politischen Konstellation, in der sich Polen jetzt befindet. Also so wie es jetzt aussieht, werden meisten Reformen einfach gegenseitig blockiert. Und das ist eine ungünstige Situation natürlich in Hinsicht auf notwendige Reformen. Auch dort gibt es fiskalische Probleme beispielsweise, was jedenfalls sowohl die euroskeptische als auch die konservativ-liberale, eurofreundliche Parteien vereint, ist die Klarheit, dass man eben Ukraine unterstützen muss. Und auch die Klarheit, was vielleicht vielen nicht bewusst ist, dass die EU der einzige Weg ist. Also die Rechtskonservativen, die spielen ein bisschen härter mit der Souveränität, aber es ist absolut, steht außer Frage, dass Polen in der EU bleibt.
Wo liegen denn die zentralen Konfliktpunkte zwischen Regierung und Präsidenten?
Das ist leider Gottes sehr viel Tagespolitik derzeit. Wie gesagt, die großen strategischen Themen sind de facto nicht so wichtig. Es ist eher von den tagespolitischen Themen, es ist natürlich die Frage der stärkeren Souveränität. Das ist allerdings auch bei der konservativ-liberalen PO nicht ganz weg, das Thema. Das erklärt sich durch die Geschichte des Landes, natürlich starke Abhängigkeit von der Sowjetunion. Und es gibt in der Rhetorik, Brüssel ist der neue Moskau, das ist manchmal auch bei beiden Parteien zu hören, dieses Thema Souveränität, aber eindeutig mehr bei der Rechtskonservativen. Zweiter Thema natürlich war die Frage der Migration. Und da spielt aber auch diese Souveränität-Rhetorik eine große Rolle, weil die EU-freundliche Kräfte haben gesagt, naja, wir müssen eigentlich mit der EU hier mitziehen und mitspielen. Bis hat gesagt, nein, keinesfalls, wir lassen uns nicht Migranten aufzwingen in der Flüchtlingskrise von 2015. Und das wären wahrscheinlich die wichtigsten Themen. Aber strategisch gesehen, mindestens bei der Frage der Ukraine, ist es eigentlich relativ konsensuell.
Was bedeuten diese Entwicklungen denn für die Beziehungen EU-Polen?
Naja, natürlich. Polen stellt sich sehr selbstbewusst auch da, aber auch, wie du es gesagt hast am Anfang, das ist ein Land, das sehr, sehr selbstbewusst gerade agiert. Und das tut auch die EU-freundliche Regierung. Ich würde es außer Frage stellen, dass Polen ein Mitglied der EU bleiben wird. Es gibt keine Pol-Exit-Debatte. Das ist ein Missverständnis. Der Unterschied ist, dass natürlich PiS viel stärker die Souveränität betont und probiert, ein bisschen dagegen zu spielen, gegen die Regierung in Brüssel. PO ein bisschen weniger. Vorschläge. Tusk war ja selber lange in EU-Institutionen angebunden, aber die Beziehung zu der EU ist eine gute, grundsätzlich. Dafür gibt es viel zu viel Zustimmung in der Bevölkerung, dass irgendwer Politiker traut, sich zu sagen, die EU brauchen wir nicht.
Polen gehört zur Visegrad-Gruppe gemeinsam mit Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Eine Gruppe, die eigentlich gegründet wurde, um den Weg in die Demokratie zu ebnen und den Weg in die EU zu ebnen. Inzwischen gibt es aber einen Konflikt, der sich wieder um Öl dreht, in diesem Fall Ukraine-Krieg, Öl. Wie wirkt sich das denn auf die Beziehungen aus?
Also ich habe das Gefühl, dass die Visegrad-Gruppe als Block de facto nicht mehr existiert. Das war, wie du richtig sagst, in den 90er eine wichtige Gegenpolkraft zu den westeuropäischen Ländern, die gemeinsame Interessen vertreten hat. Allen diesen Ländern war klar, dass es Weg nur in NATO und dann in weitere Folge in die EU führt. Die Alternative mit Russland stand nicht zur Debatte. Und eben jetzt der Unterschied ist in de facto der Pipeline Druzhba. Warum ist Polen hier andere Meinung? Polen hat im Zuge der Ukraine-Krise massiv diversifiziert. Allerdings auch schon viel früher damit angefangen. Polen war eigentlich immer klar, dass man sich nicht erpressbar machen will mit der Öl, mit den Pipelines. Einer der ersten Verträge wurden bereits Anfang der 90er Jahre mit Norwegen beschlossen für Lieferungen vom Öl und Gas aus Norwegen. Jetzt wurden auch Pipelines fertiggestellt in den letzten Jahren. Das heißt, Polen ist hier in einer angenehmeren Situation als Rest der Visegrad-Staaten. Und das ist der eigentliche Bruch jetzt. Aber de facto gibt es keinen Grund, glaube ich, für Polen auch mit diesen Kräften, die in anderen Ländern jetzt ziehen, zusammenzuziehen. Ich glaube, das würde sie auch strategisch schwächen. Ich glaube, Polen alleine mit dieser souveränen, sozusagen selbstbewussten Rolle ist, glaube ich, auch stark genug.
Wie sehr profitiert denn Russland von dieser Schwächung der Visegrad-Gruppe?
Ich bin nicht sicher, ob das, ja natürlich, also die anderen Visegrad-Staaten wie Slowakei oder Ungarn stehen auf Seite Russlands, aber ich glaube, dass Polen hier doch viel mehr Gewicht gerade in der EU hat. Ich glaube nicht, dass das EU destabilisieren wird aus dieser Ecke, aber das ist auch meine nur laienhafte Ökonomenmeinung dazu.
Reden wir über die Wirtschaft Polens. Polen ist zu einem Big Player geworden, der Wirtschaft geht es sehr gut, es ist die wichtigste Wirtschaft im CEE-Raum und für Österreichs Exportwirtschaft war Polen 2024 der fünftwichtigste Absatzmarkt, ein Wachstum von mehr als 3%. Andere wären sehr, sehr, sehr froh, wenn sie das hätten. Was macht denn Polen wirtschaftlich stark?
Ja, da müssen wir ein paar Jahre zurückschauen. Ich glaube, angefangen hat es mit der Liberalisierung in der Anfang der 90er, dass viele bis heute vielleicht sozialpolitisch noch nicht ganz verkraftet haben. Man hat gesagt, das war zu großer Schock, das ist zu schnell passiert. Aber in meinen Augen, das war genau richtig, weil dadurch, dass die Reformen hart und schnell durchgeführt worden ist, hat Polen das vermeiden können, was in vielen anderen osteuropäischen Ländern passiert ist, also Verfestigung der strukturellen Korruption und Institutionen, die nicht gut waren für die Wirtschaft. Also damit hat es angefangen. Geholfen haben natürlich massiv die EU-Förderungen, aber ich glaube, der Schlüssel zu Erfolg war eine Kombination aus einer sehr, sehr soliden strategischen Sicht. Es war klar, dass unabhängig von der Regierung Couleur seit Anfang 90er, dass NATO und dann EU ein Ziel sind und alle Gesetzschritte haben in diese Richtung gewirkt. Und was auch sehr geholfen hat, ist ein sehr, sehr gutes Bildungssystem, das eigentlich noch aus dem Kommunismus kommt. Der wurde de facto nicht mehr geändert. Das heißt, was Polen geschafft hat, ist, sich aus der sogenannten Middle-Income-Trap zu befreien. Weil angefangen vielleicht als Werkbank, als Niedriglohnland mit einer großen Binnennachfrage, aber auch an niedrigen Lohnkosten, wenn die Produktivität nicht nachzieht, dann eben, was ist das als Erfolgsmodell nicht mehr tragbar. Und ein sehr, sehr solider, strategisch auch ein angedachter Bildungssystem und strategische politische Ausrichtung haben, das ermöglicht, dass dieser Middle-Income-Trap de facto entkommen worden ist. Und Polen ist inzwischen die 20. größte Wirtschaft der Welt. Kein Niedriglohnland mehr, sondern eine moderne Wirtschaft. Also ich sehe das tatsächlich weiterhin sehr positiv, sofern jetzt auch einige Bereiche gibt es zu reparieren, wie zum Beispiel in den Sozialausgaben. Aber an sich als Wachstumskurs stimmt das auf alle Fälle.
Deutschland hat sehr enge Beziehungen zu Polen. Auch die Beziehungen Polen-Österreich haben sich seit dem EU-Beitritt intensiviert. Warum ist das denn wichtig für Deutschland und Österreich, sich an Polen zu orientieren?
Na, zu einem ist natürlich ein Riesenmarkt, an den man eben absetzen kann oder investieren kann. In wenigen letzten Monaten haben wir einen sehr, sehr großen Deal durch die erste Bank, die die drittgrößte polnische Bank gekauft hat. Und inzwischen macht das, glaube ich, Drittel, wenn nicht mehr, der Umsätze der Bank. Also das ist ein Riesenmarkt, wo man investieren kann. Aber auch umgekehrt ist das schon inzwischen so, dass auch die Polen im Ausland investieren und auch Unternehmen in Deutschland oder in Österreich kaufen. Wissen vielleicht weniger, dass Türmüll, die Tankenstellen in Österreich eigentlich den polnischen Orlen gehören. Und es gibt auch diese Investitionen. Also das ist eine Beziehung auf Augenhöhe inzwischen und für beide Partner auch sehr profitabel, weil es auch sehr gute Komplementaritäten gibt in der Produktion und Nachfrage zwischen den zwei Ländern.
Das Wachstum in Polen lässt aber auch viele ausgewanderte Polen wieder zurückkehren nach Polen. Was heißt denn das erstens für die polnische Wirtschaft und zweitens für Deutschland und Österreich, die diese Menschen verlieren?
Ja, natürlich. Also die Konvergenzprozesse haben angezogen. Lebensstandard in Warschau ist wahrscheinlich vergleichbar mit Wien, wenn nicht höher. Viele Leute sind zurückgekehrt, weil Löhne höher sind, Wohnungsmarkt vielleicht noch ein bisschen weniger angespannt ist als in manchen anderen Ländern. Besonders großen Exodus hat es auch nach Brexit gegeben. Viele Polen haben in Vereinigten Königreich gearbeitet, viele sind zurückgekehrt. Das trifft auch auf demografische Probleme. Polen hat noch schlechtere Demografie als Österreich, noch weniger Kinder pro Frau, sehr stark alternde Gesellschaft und diese Fachkräftelücke konnte zum Teil durch ukrainische Fachkräfte geschlossen werden, aber es herrscht sehr, sehr geringe Arbeitslosigkeit, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer ist da, Lebensstandard ist da und das ist natürlich eine sehr attraktive Situation. Andersrum bedeutet das, dass man in Deutschland und Österreich nicht mehr drauf rufen kann, dass die billigen Arbeitskräfte an den Baustellen aus Polen kommen. Und da ist natürlich auch eine Hausaufgabe an Österreich, wenn man weiterhin aus der EU, ob das Polen ist oder andere osteuropäische Länder, die traditionell ihre Arbeitskräfte nach Österreich geschickt haben, das weiter tun sollen, dann muss Österreich aber auch attraktiver werden für diese Arbeitnehmer mit geringeren Steuern, vielleicht mehr Flexibilität, mehr Wachstumschancen, nicht mehr schauen, die kommen eh zu uns, das ist nicht mehr der Fall.
Also Österreich muss Hausaufgaben machen.
Absolut, weil wir in Österreich stehen wir auch in Konkurrenz mit anderen europäischen Ländern. Wenn ich ein gut ausgebildeter Programmierer aus Warschau bin, kann ich auch in die Schweiz gehen, wo ich Hälfte der Lohnsteuer zahle, dann ist es natürlich attraktiver. Und wir kämpfen in der EU um diese Arbeitskräfte. Das heißt, Österreich muss auch attraktiver werden, wenn man hofft, dass die Fachkräfte zu uns kommen.
Jetzt ist Polen ein Frontstaat und gleichzeitig ein Sicherheitsgarant für die NATO-Ostflanke. Rüstungsindustrie ist extrem wichtig geworden. Sie treibt die Wirtschaft in Polen an. Welche Bedeutung hat denn die Rüstungsindustrie im Moment?
Ja, natürlich. In den letzten paar Jahren hat es eine enorm relevante Bedeutung, vor allem, weil es explizit so angedacht ist, dass viel von dieser Wertschöpfung in Land bleiben soll. Polen hat ein Ziel von 4,8% des BIPs, glaube ich, in den Ausgaben der Rüstung. Das ist weit mehr über das NATO-Ziel. Das ist das Fünffache dessen, was Österreich ausgibt. Wichtig ist natürlich, dass es nicht nur so ein kurzer Konjunkturmotor bleibt, sondern dass man seinen Technologieführerschein überfahren kann. Weil Rüstungsindustrie, Krieg war immer ein gutes Business für eine kurze Frist, aber wichtig ist auch, dass es ein enorm großer Innovationsmotor ist, wenn diese Innovationen im Land entstehen. Israel ist ein Paradebeispiel eines Landes, wo aus einem starken militärischen Investitionen enorm viel zivile Innovation auch entsteht. Und das passiert gerade in Polen. Also wenn das schlau gemacht wird mit auch viel Wertschöpfung im Land, dann glaube ich, dass es auch der nächste Schritt wird für die polnische Wirtschaft, wo es zum wirklich einen Frontline-Innovationsland sich umwandeln kann.
Rüstung ist ein Sektor, der das Wirtschaftswachstum antreibt. Welche anderen Branchen sind das denn noch?
Traditionell war das natürlich die Industrie. Die Industriequote ist vergleichbar hoch mit Deutschland und mit Österreich, also traditionell starke Industrie. Früher eher mit der Fertigung und geringere Technologie, natürlich diese Werkbank. Inzwischen aber auch in Hochtechnologiebereichen, auch sehr viel klassische Industrie, chemische Metallindustrie, Maschinenbau, Möbelbau. Inzwischen aber auch natürlich der Dienstleistungssektor ist sehr groß geworden. IT und die neuen Technologien machen 7-8% des Wertschöpfungs aus inzwischen. Habs Warschau Krakau, Wrocław, also Breslau auf Deutsch, sind europäische Hubs für wirklich starke Start-up in IT-Bereichen und auch Finanzmärkte haben auch sehr stark nachgezogen. Ich glaube, das war sehr interessante Information für mich immer, dass der Goldman Sachs die Headquarters in Europa eben in Warschau angesiedelt hat, was natürlich ein ganzes Fintech-Ökosystem mit sich zieht.
Wenn wir noch einmal zurückschauen auf Rüstung und alle anderen Branchen, die boomen, welche Chancen ergeben sich denn da für Deutschland und Österreich?
Ja, also die Branchen, die sehr stark sind, sind zum Teil komplementär, aber auch zur österreichischen Produktion. Was auch derzeit sehr stark passiert ist, Rüstung nach wie vor, aber auch Infrastrukturausbau und industrielle Produktion und eben IT. Und was auch eine große Rolle spielt, ist die Nachhaltigkeit. Polen war traditionell sehr stark abhängig von Steinkohle in der Energieproduktion. Die konservativ-liberale Regierung will eher stärker Richtung grüner Energieerzeugung gehen. Das heißt, es gibt enormen Bedarf, hier auch Energieeffizienz und Umwelttechnologien nach Polen zu bringen. Da ist Österreich auch traditionell sehr stark. Wir haben diese Marktnischen und klassischerweise Maschinenbau und alles, was mit Bau zu tun hat, weil ja nach wie vor Infrastruktur gebaut wird.
Polen hat aber auch ein Problem, Neuverschuldung, Verschuldung an sich. Welche Herausforderungen stellen sich denn da?
Ja, tatsächlich, zum einen ist das die Rüstungsindustrie. Ich glaube, das Thema haben wir in der EU, dass die EU es eigentlich auch zulässt, die Defizitverfahren jetzt nicht anzuleiten für die Rüstungsausgaben. Aber das ist noch Teil der Geschichte, weil andere Teil der Geschichte sind stark steigende Sozialausgaben. Zu einem durch die Demografie. Polnische Pensionen sind zwar nachhaltiger fiskalisch gesehen als die österreichische, aber dort gibt es auch ein Problem, sehr geringes Austrittsalter aus dem Erwerbsleben. Man spürt diese steigenden Ausgaben für ein Alter, auch im Gesundheits- und Pflegesystem und auch einige Sozialleistungen, die PiS-Regierung eingeführt hat, wie zum Beispiel sehr, sehr große Familienleistungen, die belasten das Budget zusätzlich. Also das ist nicht nur Rüstung, das ist auch die Demografie, das übliche Thema wie in den westeuropäischen Ländern und hier gibt es de facto dieselben Lösungen, die wir für Österreich kennen. Wir müssen Pensionen reformieren, wir müssen Gesundheitssysteme effizienter aufstellen, weil sonst wird es sich eben alles nicht ausgehen.
Und wie nahe ist Polen da dran?
Das anzugehen, es ist jedenfalls näher dran als Österreich, weil wir haben auch eine Schuldenbremse in der Verfassung, die tatsächlich sehr lange gut funktioniert hat, bis eben die Rüstungsausgaben dazu gekommen sind. Die wurde auch sehr ernst genommen seit den 90er. Also die Verschuldung dürfte nicht 60% des BIPs übersteigen. Man hat sich auch dran gehalten, was natürlich einen enormen Vorteil hat, dass jetzt kann man das ein bisschen lockern und sagen, wir müssen aufrüsten wegen des Ukraine-Kriegs. Österreich hat diese Spielräume schon lange nicht mehr.
Reden wir noch ein bisschen über das Verhältnis Polen-EU, Polens Rolle in Europa. Welche Bedeutung hat denn das die wirtschaftliche Macht Polens für westeuropäische Staaten? Ist das ein Machtverlust für Staaten im Westen?
Ja, also ich glaube zum Teil schon, was wir jedenfalls sehr stark beobachten, ist dieses Selbstbewusstsein, die ist seit 2-3 Jahren wirklich sehr stark da und das hat eindeutig mit der wirtschaftlichen Macht zu tun. Früher ist man als österreichischer Investor oder als deutscher Investor nach Polen mit offenen Armen gekommen und alle haben sich gefreut, dass jemand überhaupt nach Polen will. Das ist ein bisschen Minderheitskomplex, den wir in Polen, glaube ich, noch immer haben. Inzwischen ist das natürlich auf Augenhöhe. Inzwischen, man darf sich nicht darauf verlassen, dass man mit offenen Armen überall willkommen wird. Das wird hart verhandelt. Und das hat sicher mit der wirtschaftlichen Aufstieg zu tun. Und das gibt auch diese politische Rolle an der Ukraine. Ich glaube, zweiter Element, das ich in diesem Kontext erwähnen würde, ist, es gibt ein gewisses kulturelles Missvertrauen gegenüber die westeuropäischen EU-Länder.
Immer noch.
Das hat angefangen mit der Jalta-Konferenz. Polen fühlen sich bis heute, glaube ich, verraten durch die Alliierten. Und dann mit Nord Stream beispielsweise, Nord Stream 2, all diese Diskussionen sind sehr, sehr stark eingeprägt. Und deswegen glaube ich auch, Polen sich sehr stark positioniert jetzt hier als diese Flanke, als diese politische Macht, um jetzt auch klar zu machen, dass wir nicht vorhaben, uns auf die westlichen Partner zu verlassen, weil wir einfach schlicht nicht glauben, dass wir uns hier auf sie verlassen können. Das ist kulturell jetzt gedacht und ich glaube, das prägt sehr stark diese Machtbeziehung, warum man wirklich jetzt in dieser Rolle da ist. Je mehr Aufstieg Polens, desto natürlich mehr wird das spürbar sein in der Beziehung in der EU.
Das heißt, es ist eine Machtverschiebung im Gang im Moment.
Würde ich so sehen. Ich glaube, viele wollen das noch nicht ganz wahrhaben. Ich rede vielleicht jetzt ein bisschen aus einem eigenen Vorurteil. Ich lebe schon sehr lange in Österreich. Ich bin gekommen, als Polen noch nicht so bekannt und so interessant war für Österreicherinnen. Es gab sehr wenig Wissen über das Land und im stillen Leise ist dieses Land in 20 Jahren zu einer Macht geworden und auf einmal sind es alle munter. Aber ich glaube, viele sind noch nicht so weit munter zu sagen, schau, da tut sich was wirklich. Und die politischen Verhältnisse verschieben sich. Es gibt, glaube ich, noch ein bisschen Reibung. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das weiter in diese Richtung mit der wirtschaftlichen Entwicklungen, die Polen gerade macht, im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, weiter in diese Richtung gehen wird.
Wir haben vorher gesprochen über die Uneinigkeit in der Visegrad-Gruppe. Braucht es da überhaupt Einigkeit? Und wenn ja, kann Europa da etwas tun?
Ich glaube ganz ehrlich nicht. Ich glaube, man braucht auch die Allianzen jetzt mit ein bisschen anderen Themen. Polen schaut viel enger jetzt auch auf die baltischen Staaten, die auch immer grundsätzlich auch dieselben Angst vor Russland haben, auch ein bisschen Richtung Skandinavien, diese Ostflanke. Ich glaube, da ist das strategische Interesse eher mehr in die Richtung jetzt verschoben.
Also Visegrad-Gruppe.
Visegrad-Gruppe würde ich jetzt nicht so dramatisch, also dramatisch wichtig einstufen.
Polen, vielleicht abschließend, hat schon jetzt eine wirtschaftlich extrem wichtige Stelle. Siehst du Polen als einen der führenden Player in der EU in Zukunft?
Wenn man jetzt ein paar Probleme löst, die wir haben und aus diesem Reformpfad kommt, dann jedenfalls, weil wie gesagt, alle Voraussetzungen sind da. Es gibt eine sehr gute Infrastruktur, es gibt ein sehr gut ausgebildetes Volk, das produktiv arbeiten kann. Die Wirtschaft ist so frei und von dem Mindset Polen sind sehr unternehmerisch und sehr freiheitsliebend grundsätzlich, seit Jahrhunderten schon. Das sind super Voraussetzungen, wirklich gut zu wachsen, dann auch in den neuen Technologien, wenn man sich anschaut, was in der Start-up-Szene, in der Innovation sich in Polen tut, dann ist es auch vergleichbar zum Teil mit der amerikanischen Konkurrenz. Ein Unternehmen wie 11 Labs, das zwar in New York jetzt Headquarters hat, aber gegründet durch genau diese gut ausgebildete Informatiker, die wir schon in den 90er Jahren in strategischen Voraussicht ausgebildet haben, die gibt es wirklich immer mehr. Und die, glaube ich, werden eine sehr wichtige Rolle spielen für die europäische Produktivität.
Monika Köppel-Turina, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und ich danke Ihnen fürs Dabeisein. Liebes Publikum, teilen Sie diese Folge mit Freunden und Bekannten, die das Thema interessieren könnte. Polen ist wichtig. Außerdem freuen wir uns über ein Like und über jedes neue Abo.